Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Und ich möchte gleich mit uns beten und dann einsteigen in unser Thema von heute Morgen. Aber kurz eine Sache erklären, die sich nämlich verändert hat in unserer, sagen wir, Predigtkonstellation. Nico und ich, wir haben zusammen überlegt, wie wir das was wir daran modifizieren können, an dem, wie wir gerade unterwegs sind beim Predigen. Und mir ist schon von längeren Zeit aufgefallen, dass es die Möglichkeit gibt, immer den Sonntag vor unserem Feierabend, dass wir da ein bisschen freier sind, auch in dem, was wir predigen können und so weiter. So ist Nico heute in der Fahr und predigt eine Predigt nur für die Fahr. Und ich bin heute hier und predige diese Predigt nur für euch. Nachher auch für die Spätschicht und so, nicht. Ihr versteht das. Von daher, ich will gleich erzählen, was für mich der Zusammenhang ist, das heute mit euch zu durchdenken. Aber ich würde euch gerne nochmal bitten, dass ihr mit mir aufsteht und ich würde gerne nochmal mit uns beten. Jesus, und bei dem, was wir jetzt durchdenken wollen, da brauche ich deine Hilfe so sehr. Ich brauche das, dass du meine Worte benutzt, dass du mir hilfst, dass ich mich konzentrieren kann, dass ich die richtigen Worte wähle. Und ich wünsche mir so sehr, dass es in unserer Perspektive Dinge verändert, dass es uns neu erinnert an das, was dein Blick auf diese Welt ist und was dein Blick auch auf mein Leben und unser Leben ist und auch das Leben von den vielen Leuten hier in der Stadt und in diesem Land und auf dieser Erde. Hilf uns, klarer zu sehen, wie du denkst und wie du bist. Rede du zu uns jetzt. Amen. Ich weiß nicht, ob du in den letzten Wochen oder ob du bei dieser speziellen Predigt dabei gewesen bist, die mich da beschäftigt hat. Ich hatte in dieser Predigt erzählt, dass es gerade mich beschäftigt hat, dass es Leute gibt, die dem christlichen Glauben Tschüss sagen. Und dass es unterschiedliche Dinge gibt, die Leute dabei beschäftigen, wenn sie an dem christlichen Glauben Tschüss sagen. Und eine Sache, die dabei immer wieder auf den Tisch kommt, ist die Frage, wie kann ein Gott, der Gott der Liebe ist, der seinen Sohn für uns auf die Erde schickt, wie kann dieser Gott wirklich den Gedanken haben, dass er am Schluss der Dinge einen Haufen Leute in die Hölle schickt? Wie kann das sein? Was würdest du antworten? Was ist das, was du aufgrund dieser Frage, und wenn ich das richtig sehe, das ist wenigstens das, wie ich die letzten Jahre, Jahrzehnte verbringe, dass nämlich diese Frage immer wieder kommt und dass Leute das fragen. Und ich finde, es ist eine berechtigte Frage und diese berechtigte Frage aus meiner Perspektive erwartet eine gute Antwort. Und ich hoffe, dass ich mit euch heute einen kleinen Teil von dieser, also die Frage ist komplexer, aber ich will mit euch einen Strang so durchziehen, einen Gedanken zu Ende bringen an dieser Stelle. Und ich hoffe, dass dieser Gedanke dir hilft, mit dieser Frage umzugehen. Ich will dir auch sagen an dieser Stelle, dass ich mit dieser Frage in einem Konflikt stehe. Letzte Woche sagt jemand zu mir, der wollte nett sein zu mir und sagt, und das mag ich auch, was er gesagt hat, er sagt zu mir, ich mag deine Predigten zu hören, weil sie so praktisch sind. Ich kann mit einem Gedanken immer wieder ein oder zwei Gedanken aus den Predigten rausgehen und mit der Perspektive, ich kann damit ganz praktisch was anfangen. Das freut mich. Ich glaube auch, dass es Gottes Wort darum geht, ganz praktisch Dinge in Bewegung zu bringen und Sachen zu verändern und Dinge besser zu verstehen für meinen Alltag. Wie gehe ich mit meinen Leuten um? Wie treffe ich gute Entscheidungen? Wie kann ich mit meinem Innersten, mit meinen Gefühlen gut umgehen und. Aber wenn ich heute Morgen mit euch über Hölle nachdenke, dann ist das etwas total anderes. Oft die Themen, die wir sonst durchdenken, sind Themen, die für eine bestimmte, sagen wir, eine bestimmte Phase deines Lebens relevant sind, die dann hoffentlich zu Veränderungen führen und Phasen deines Lebens ausmachen. Das Thema von heute, da geht es nicht um eine Phase. Da geht es um etwas, was Auswirkungen hat für den Rest deines Daseins, für immer, für ewig. Und dadurch, was wir heute da überlegen, ist nicht nur irgendwie so ein kleines Ding, so ein kleines Baustein davon, von dem, was wir sonst auch so glauben und so. Nee, überhaupt nicht. Es ist etwas ganz Fundamentales, etwas, was Auswirkungen hat auf alle Menschen, auf dein ganzes Sein. Und deshalb hat es also ihr merkt es hoffentlich, für mich ist das eine enorme Spannung, die da drin steckt und eine enorme Bedeutung, die damit verbunden ist. Ich weiß, dass vieles von dem, was ich heute sage, nicht bequem ist, nicht trendy. Heute Morgen kann es sogar sein, dass ich Sachen sage, die schmerzlich sind, die provozierend sind. Ich glaube auch, dass, und wir sind ja unter uns hier heute Morgen, deshalb rede ich sehr von dem, und ihr könnt mich nachher fragen und alles und auch mir sagen, dass ihr das alles anders glaubt und anders seht, aber ich bin da sehr offen jetzt heute Morgen. Ich glaube auch, dass weil das nicht trendy ist, weil es manchmal schmerzlich ist und provozierend ist, dass es viele Christen gibt, die das mit der Hölle im Grunde genommen nicht glauben. Glaubst du das? Denn dann, wenn du das glaubst, hat das krasse Auswirkungen auf dein Leben. Und ich hoffe, dass ich das heute Morgen beschreiben kann. Und ich habe die letzte Woche gebetet und ich habe nachgedacht, viel nachgedacht, wie ich euch das am besten erklären kann. Und ich will das von zwei Seiten heute Morgen beleuchten. Das erste ist Ausgangspunkt für all das, nämlich Gott ist, was er ist. Ich weiß nicht, was deine Vorstellung von Hölle ist. Für mich ist klar, Hölle hat nichts zu tun mit alles brennt, der Teufel mit Schwanz und gezacktem Dingens da läuft durch die Gegend und Hörnern und was auch immer ist. Die Frage ist aber, wenn es das nicht ist, was ist es wohl? Was ist wohl eine realistische Sicht von Hölle, Teufel und was ist eine realistische Sicht auf Gott? Wie kann ich erkennen, wer Gott wirklich ist? Und ich will am Anfang anfangen. All das, was ich von Gott weiß, was ich aber auch von Hölle und Teufel weiß, das weiß ich aus der Bibel. Dass Gott mich liebt, weiß ich aus der Bibel. Wie Gott ist, weiß ich aus der Bibel. Was Gott will und was er nicht will, lese ich in der Bibel. Die Quelle, meine Quelle für all das, was ich über Gott aussagen kann, ist dieses Buch. Mein Leben ist zu kurz und meine Erfahrungen sind zu wenig umfassend, um euch heute Morgen hier etwas sagen zu können, was wirklich Sinn und Verstand hat. Das, was ich euch sagen kann, weiß nicht ich von mir, sondern finde ich in der Bibel. Und ich, das merkt ihr, ich verlasse mich auf die Bibel. Ich verlasse mich sowohl darauf, dass Gott mich liebt, ich glaube aber auch, dass die restlichen Aussagen in der Bibel stimmen. Meine Logik dabei ist, habe ich Zweifel an der einen Aussage, muss ich auch überlegen, ob ich nicht der anderen Aussage genauso anzweifeln muss. Wie kann ich sicher sein, dass die eine Aussage, sagen wir, dass Gott mich liebt, stimmt, wenn ich die anderen Aussagen, dass es sehr wohl die Hölle gibt und dass das alle Menschen betrifft, wie kann ich das in Zweifel ziehen? Verstehst du? Ich kann nicht gleichzeitig sagen, Gott ist Liebe. Bibel finde ich gut, nehme ich. Und gleichzeitig sagen, nächste Seite in der Bibel, Hölle finde ich blöd, nehme ich nicht. Bibel schlecht. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Wenn ich das tue, dann mache ich damit deutlich, Und das ist für mich der spannendste Punkt daran. Wenn bei diesem Umgang, wenn ich so mit der Bibel umgehe, mache ich deutlich, dass es eine Instanz gibt, die über der Bibel steht, nämlich meinen Verstand. Ich ordne das ein, was die Bibel beschreibt, durch das, ist das für mich plausibel oder nicht? Kann mein Verstand da mitgehen oder nicht? Das Krasse am christlichen Glauben ist, der christliche Glaube sagt tatsächlich, ich mache das anders. Ich verlasse mich zuerst auf Gott und sein Wort. Am Schluss der Dinge muss ich also entscheiden, glaube ich den Aussagen der Bibel, den Aussagen, die ich mag, und den Aussagen, die ich nicht mag? Oder glaube ich zuerst meinem Verstand, dass ich beurteilen kann, wie es wirklich ist? Noch etwas, mich irritiert dabei immer wieder, manche Leute denken, dass die scheußlichen Aussagen über Gott, ich sage das mal so, jetzt die scheußlichen Aussagen von Gott nur im Alten Testament stehen. Und im Neuen Testament all die netten Dinge über Gott stehen. Im Alten Testament, Gott gefällt nicht, dass zu Noahs Zeiten die Leute mit ihm nicht unterwegs sind, dass sie ihm nicht glauben, er schickt eine Flut und macht alle platt. Später sagt Gott den Leuten in Ägypten, wenn ihr mein Volk nicht ziehen lasst, sterben in allen Familien die erstgeborenen Söhne und die sterben. Und du denkst, oh, Altes Testament, gruselig, all das Schlechte, Altes Testament. Hast du schon mal an den Schluss des Neuen Testaments gelesen? Hast du schon mal gesehen, wie dort das Ende dieser Welt beschrieben wird? Wow, das sind aber Dinge, die da passieren. Das ist gruselig, das ist abstoßend. Und das Spannendste dabei ist, kennst du den in der Bibel? Wir denken ja immer so, netter, lieber, freundlicher Jesus und Peace on Earth und all diese Sachen. Weißt du, wer in der Bibel am meisten über Hölle gesprochen hat? Das ist Jesus. Ja, der Jesus, der den Leuten sagt, Gott liebt dich so sehr, dass er sich mehr um dich kümmert als der Spatz. Kein Spatz fällt vom Himmel, ohne dass Gott das nicht weiß. Aber Gott kümmert sich noch viel mehr um dich. Er zählt die Haare deines nicht so vielen Kopf und so. Aber so sehr liebt dich Gott. Und gleichzeitig ja, sagt Jesus, ich warne dich. Das, was Trennung von Gott bedeutet, bedeutet Hölle sein. Er ist derjenige, der am meisten von dieser Trennung von Gott gesprochen hat. Kurz einen Strich drunter. Ich vertraue dem Gott, der uns in der Bibel gezeigt wird. Gott ist, was er ist. Und er ist nicht das, was mein Verstand daraus macht, ob ich das verstehe oder nicht verstehe, ob ich das einordnen kann oder nicht. Die Bibel zeigt mir tatsächlich einen liebenden Gott. Gott liebt mich und er liebt dich. Und die Bibel zeigt gleichzeitig einen zornigen Gott. Er ist zu Recht zornig auf mich. Ich habe es ohne ihn versucht. Ich habe Gott abgelehnt und das hat Folgen. Und ich kann das leugnen, ich kann das bestreiten, ich kann das ablehnen, ich kann das zerreden. Meine These ist, Gott ist, was er ist. Und das führt mich zum zweiten Schritt. Ich bin das, was ich glaube. Ich will euch heute Morgen meine imaginäre Tante Frieda vorstellen. Diese Tante Frieda gibt es nicht. Aber ich will, das ist für mich ein gutes Beispiel, um euch was zu erklären. Sie ist eine nette alte Frau. Sie hat nie jemanden wesentlich verletzt. Sie zahlt ihre Steuern, sie kauft Fairtrade, sie ist zur Vegetarierin geworden, sie backt Kekse für ihre Enkel, sie nimmt den Katzen aus dem Tierheim auf. Sie ist ein richtig guter Mensch. Sie hat in ihrem Leben nie viel zu tun gehabt mit Kirche, mit Bibel oder Gott. Und jetzt könnte ich sagen, mein Gott ist ein Gott der Liebe, des Mitleids. Und mein Gott würde Tante Frieda nie in die Hölle schicken. Aber ich möchte mit euch kurz über das Leben von Tante Frieda nachdenken, denn Folgendes ist in ihrem Leben passiert. Als sie jung war, ist sie vielleicht Weihnachten und Ostern in einem Gottesdienst gewesen. Vielleicht hat sie manchmal auch nur einen Gottesdienst im Fernsehen geguckt oder irgendwie sowas. Sie hat die Geschichte über einen Gott gehört, der sie liebt. Und durch diese Geschichte, die sie gehört hat, hat sie immer wieder ein Flüstern gehört: Du kannst mich besser kennenlernen. Wenn du möchtest, kannst du mich besser kennenlernen. Das wünsche ich dir so sehr, dass du mein Kind wirst. Aber Tante Frieda hat eine winzige Entscheidung getroffen. Vielleicht nicht offen, vielleicht nicht mal ausgesprochen, vielleicht nicht mal bewusst, aber sie hat eine kleine Entscheidung getroffen, dass sie gesagt hat: Ich werde das nicht tun. Ich werde anderen Dingen nachgehen, nicht Gott. Und dann ist Frieda in ihrem Urlaub gewesen. Sie hat einen Sonnenuntergang beobachtet, so schön, am Strand, Wasser. Und sie hat dieses Flüstern von Gott gehört. Durch die Schöpfung hindurch hat er ihr gesagt: Das habe ich gemacht. Es ist nicht dein Verdienst, den du hier sehen und genießen kannst. Du weißt das und du weißt, dass du mich kennenlernen kannst. Du weißt, wem du Danke sagen kannst. Und sie hat eine kleine Entscheidung getroffen: Nein, ich will das nicht anerkennen. Ich will nicht Danke sagen. Und es gab Zeiten, in denen auch Frieda gewusst hat, sie hat einen Fehler gemacht. Ihr ist bewusst gewesen: Ich bin nicht perfekt. Und Gott hat ihr durch ihr Gewissen zugeflüstert: Frieda, dir kann vergeben werden. Du kannst einen neuen Start machen. Wenn du die Sünde eingestehst, wenn du es bekennst, sie lassen willst, dann kannst du nochmal neu starten. Aber Frieda hat eine kleine Entscheidung getroffen, bewusst oder unbewusst, und sie hat entschieden: Nein, das mache ich nicht. Als sie älter wurde, bekamen mehr und mehr Leute, die sie kannte, gesundheitliche Probleme. Manche von ihren Freunden sind gestorben. Und auf jeder Beerdigung ist sie daran erinnert worden, dass sie sterben wird. Und Gott flüsterte ihr zu: Du kannst den Tod nicht überlisten. Aber ich bin der, der dich auf Ewigkeit hin angelegt hat. Und wenn du mich fragst, wenn du Ja zu mir sagst, dann kannst du für immer bei mir sein. Aber sie traf wieder eine kleine Entscheidung: Ich werde nicht Ja sagen. Ich bin der Kapitän meines Lebensschiffs. Und so kommt sie an das Ende ihres Lebens. Vielleicht hat sie das nie laut gesagt, nie bewusst. Aber sie hat wieder und wieder und wieder zu Gott Nein gesagt. Sie hat die Tür ihres Herzens verschlossen, wieder und wieder. Sie wollte Gott nicht bekennen, sie wollte Gott nicht anerkennen, Gott nicht ehren, ihm dienen. Sie wollte mit Gott nichts zu tun haben. Und das ist das, was die Bibel sagt: Das ist Hölle. Ich hoffe, dass du mir gut zuhörst. Hölle ist im Grunde genommen: Ich bin von Gott getrennt. Ich will mit Gott nichts zu tun haben. Mir ist wichtig, es gibt manchmal so komische Vorstellungen von Hölle in unserer Kultur. Aber der Kern der Geschichte ist: Hölle passiert auf der Beziehungsebene. Wir Menschen, du und ich, wir sind auf diese eine einzige Beziehung angelegt, nämlich auf die Beziehung zu Gott. Und deshalb ist das Wesentliche der Hölle Trennung von dieser Beziehung, auf die wir angelegt sind, auf die Beziehung zu Gott. Vielleicht ist das bei dir auch ein Knackepunkt, dass du Schwierigkeiten hast. Wie kann ich an einen Gott glauben, der Leute in die Hölle schickt? Ich glaube, der Kern dieser Geschichte ist: Gott schickt niemanden in die Hölle. Das tun wir selber. Ich will versuchen, und mir helfen diese Bibelstellen aus Römer 1 immer sehr, ich will versuchen, euch das anhand dieser Bibelaussagen deutlich zu machen. Paulus schreibt in Römer 1, Vers 21 Folgendes: Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen, und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Sie behaupteten, weise zu sein und wurde dabei zu Narren. Und dann kommt jetzt in den folgenden Versen immer wieder dieser eine einzige Ausdruck. Vers 24. Deshalb hat Gott sie ihren schamlosen Begierden und unreinen Leidenschaften überlassen. Vers 26. Deshalb überließ Gott sie ihren schändlichen Leidenschaften. Vers 28. Da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, überließ er sie ihren verwerflichen Gedanken, so dass sie tun, was sie nie tun sollten. Was ist der Ausdruck, der hier immer vorkommt? Es ist, Gott überließ sie. Gott sagt hier, wenn es das ist, was du wirklich willst, ohne mich leben, ohne meinen Willen, ohne meine Weisheit, dann kannst du das haben. Ich kann zu Gott sagen, lass mich. Und Gott wird sagen, okay. Und Gott wird dich lassen. Aber das bedeutet genau getrennt sein von Gott. Und das genau bedeutet Hölle. Die endgültige, die unumkehrbare, die dauerhafte Konsequenz der stillen oder der offenen Ablehnung eines Gottes, der dich liebt und der dich retten will. Mir ist es wichtig, dass du das verstehst. Wenn wir die Bibel ist voll von den furchtbaren Begleiterscheinungen von Hölle. Wenn es darum geht, das sind Bilder, das sind Vergleiche, um irgendwie zu beschreiben, was diese Trennung von Gott, wie sich das anfühlt. Gott ist nicht Hölle ist kein ewiger Grill, wo Gott Spaß hat, so eine Folterkammer eingerichtet zu haben, wo die Leute dann ewiglich zugrunde gehen. Das ist nicht Gottes Absicht. Das ist nicht seine Idee. Aber es gibt keinen anderen guten Ort, außer bei Gott. Und wenn ich von diesem guten Ort getrennt bin, es gibt keinen zweiten guten Ort. Es gibt keinen dritten guten Ort. Wenn ich von diesem guten Ort getrennt bin, finde ich Hölle. Und ja, die Bibel gebraucht dafür drastische Bilder. Das sind Vergleiche, um deutlich zu machen, was es bedeutet, wie sich das anfühlt. Wenn Gott der Ursprung von Liebe, Freude, Glück, Zufriedenheit und Erfüllung ist, und es gibt nichts, was schmerzhafter ist, als von Gott getrennt zu sein. Und dann gibt es diesen Ort Hoffnungslosigkeit, Aussichtslosigkeit, Elend, Entmutigung. Und die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass Gott unsere Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen, dass er diese Entscheidung ernst nimmt. In Matthäus 10, Vers 28 steht, habt keine Angst vor denen, die nur den Körper, aber nicht eure Seele töten können. Jesus sagt das. Fürchtet euch vor Gott, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Was mir deutlich ist an dieser Stelle, ich habe die Schlüssel in der Hand. Ein Autor hat das so beschrieben und ich weiß, dass das ein bisschen plakativ ist, aber ich glaube, im Tiefsten hat er recht. Die Türen der Hölle sind von innen abgeschlossen. Gott nimmt deine und meine Entscheidung furchtbar ernst. Wenn hier steht, dass Gott Leib und Seele in der Hölle verderben kann, dann tut er das nicht, weil er das will, sondern weil wir ihm keine andere Möglichkeit lassen. Eines der eindrucksvollsten Bilder, die Jesus für die Abwesenheit von Gott, Trennung von Gott benutzt, für Hölle benutzt, ist der Ausdruck Heulen und Zähneknirschen. Diesen Ausdruck benutzt er im Matthäusevangelium viermal, zum Beispiel in Matthäus 13, Vers 42. Und sie werden sie in den Ofen werfen und verbrennen. Dort werden sie schreien und mit den Zähnen knirschen. Worum geht das? Zähneknirschen passiert, wenn ich meine beste Beziehung verliere, wenn ich auf einmal merke, das Vertrauen geht kaputt, wenn ich auf einmal merke, wir haben keine Ebene mehr miteinander zu reden. Wenn das, was mir vorher so kostbar ist, auf einmal in meinen Händen zerrinnt, wenn auf einmal mein Kind mir vorhält, wie ich als Vater versagt habe. Oder stell dir das Schlimmste vor, das innerlich, das beziehungsmäßig Übelste, was du dir vorstellen kannst. Und das ist Zähneknirschen. Die Enttäuschung so tief, dass es da keine Worte für gibt. Jesus hat diesen Ausdruck aus dem Alten Testament, aus Psalm 112, Vers 10. Da steht, alle, die Gott missachten, sehen es und ärgern sich. Sie knirschen mit den Zähnen und vergehen vor Wut. Denn was sie sich erträumt haben, zerrinnt in nichts. Und wir sind für die Beziehung zu Gott gemacht. Und Jesus sagt, nichts. Nichts, überhaupt nichts wird deine Seele zufriedenstellen. Es wird keinen anderen Ort der Erfüllung geben. Und dann stell dir Folgendes vor, einen Menschen, der sich für immer, für alle Ewigkeit abgeschnitten hat, der seine Seele zufrieden machen kann und er nichts findet. Und stell dir die Ewigkeit vor, unzufrieden, unerfüllt, frustriert, hoffnungslos, weil ich meine Knie nicht vor dem gebeugt habe, der mich heilen kann, der mich innerlich ganz machen kann, der meine Seele zufriedenstellen kann. Zähneknirschen, Frustration, mal Zähneknirschen, Frustration und Trennung. Das ist das, ich betone das so sehr, weil Jesus das so betont. Und Jesus sagt, und ich habe dafür mein Leben gegeben. Ich war dafür bereit, dass du die Chance bekommst, da rauszukommen, dass du die Chance bekommst, dich anders zu entscheiden, habe ich mein Leben gegeben. Weißt du, wie sehr Gottes Herz für dich und die vielen, vielen Menschen hier in Bremen und auf diesem Globus schlägt? Es hat ihn sein Leben gekostet. Sein Weg war schmerzhaft und demütigend und anstrengend ohne Ende. Weil Jesus hat das erlebt, was es bedeutet, vom Vater getrennt zu sein. Er hat am Kreuz diese Hölle erlebt, ohne Gott. Das Schlimmste am Kreuz war nicht, dass er da die paar Nägel in seinen Füßen hatte, in seinen Händen hatte. Das Schlimmste war, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hier wird das Furchtbare deutlich, das, was Jesus bereit war zu ertragen, damit es dir und mir anders gehen kann. Jesaja 53, wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Aber jetzt, der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Im Kern ist das Problem zwischen mir und Gott. Dass ich immer wieder denke, ich schaff's alleine, ich will's ohne dich. Und der Kern ist, dass ich zu stolz bin, mir einzugestehen, ja, diesen Gott brauche ich. Und mein Leben gehört nicht mir, sondern ihm. Und deshalb tue ich, was er sagt. Ganz kurz zum Schluss. Was glaubst du? Den Leuten heute Morgen hier, ich kenne euch nicht alle, aber den Leuten heute Morgen hier, die keine Beziehung zu Gott haben, möchte ich sagen, Hölle ist Wirklichkeit. Das ist kein Witz, den ich dir heute Morgen erzähle. Und du hast es in der Hand, ob du in Ewigkeit mit oder ohne Gott lebst. Wenn Gott sich bei dir, wie bei Frieda, immer wieder in Erinnerung bringt, wenn er sich immer wieder meldet und geworben hat, dann hoffe ich, dass heute Morgen dein Moment ist, wo du Gott sagst, ich hab's verstanden und ich will das. Ich will meine Knie beugen vor dir. Ich weiß, dass du mein Schöpfer bist und ich weiß, dass ich nur durch dich, Jesus, Vergebung habe und ich will mit dir leben. Vielleicht durchschaust du das noch nicht alles und du hast nur Eindrücke von dem, was wahr ist. Dass Gott dir immer ein Stück hinterherläuft und dass du sagst, jetzt ist der Moment, diesem Werben Gottes nachzugeben und zu sagen, Gott, hier bin ich, zeig mir den nächsten Schritt. Ganz praktisch, wenn du Fragen hast, rede mit jemandem. Ich bleibe noch gleich einen Moment hier sitzen. Es gibt andere Leute, auch gleich unten im Bistro. Rede mit jemandem darüber. Und wenn du Christ bist, dann möchte ich dich zwei Dinge fragen. Das erste ist, ich möchte dich bitten, Schritte aus deiner Hölle zu tun. Was meine ich damit? Gott wünscht sich schon jetzt mehr Verbindung mit dir. Wenn du Christ bist, hat Jesus dir grundsätzlich vergeben. Und Jesus will dir den Weg zeigen, mehr und mehr in die Beziehung zu ihm. Und ich sage das von mir, ich sage das nicht zu dir, nicht, dass du mich jetzt falsch verstehst. Und ich, Idiot, denke manchmal Gott gegenüber, lass mich, ich weiß es besser. Ich kriege das schon irgendwie alleine hin. Und ich habe eine bessere Idee, wie das alles funktionieren kann. Und ich widersetze mich dem, was Gott eigentlich will. Und ich weiß es, manchmal tue ich es sogar bewusst, absichtlich. Und es zieht mich aus der Gemeinschaft mit Gott. Gott muss mich wieder meinen eigenen Wünschen überlassen. Manchmal sage ich das Gott gar nicht extra. Ich tue es einfach. Mein Ding, meine Idee, meine Vorstellung. Und ich vertraue, und das ist wieder diese gleiche Geschichte, ich vertraue meinem Verstand, meinen Ideen mehr als ihm und seinem Wort. Manchmal erkläre ich das auch ganz, ganz intelligent. Ich habe dann Argumente dafür, weshalb das alles so richtig ist, was ich da mache. Und am Schluss der Dinge stehe ich da beschämt, weil ich denke, das hätte ich mir alles sparen können. Und die Bibel sagt, dass es nur einen einzigen Weg auch aus meiner praktischen Hölle gibt. Dieser Weg ist dieser. Jesus, hier bin ich. Mit all dem, was ich bin. Und Jesus, zeigt mir den nächsten Schritt. Und ich will meine Knie beugen. Ich will dir vertrauen. Nicht mein Verstand zuerst, sondern zuerst du. Und zeig mir, was dran ist. Einen zweiten Gedanken für dich, der du Christ bist. Ich möchte, dass du dich fragst, ob du wirklich an die Hölle glaubst. Glaubst du das wirklich? Meine These, und ich will dir da nicht zu nahe treten, aber meine These ist, die meisten, ganz viele Christen glauben das nur theoretisch. Ich habe das vom 1. Johannes gelesen und nächsten Sonntag machen wir wieder weiter im 1. Johannes. Was der 1. Johannes fragt, ist nicht, hast du das theoretisch verstanden, sondern Glauben wird sich zeigen im Alltag. Es wird praktisch werden. Und deshalb ist für mich meine Frage an dich, macht das für dein Leben einen konkreten Unterschied, dass du weißt, es gibt diese Hölle? Ich sag dir, für mich macht das einen Unterschied, weil es verändert meine Perspektive, wie ich meine Nachbarn sehe. Es verändert die Perspektive mit den Leuten aus meiner Verwandtschaft, die Jesus nicht kennen. Es verändert meine Perspektive auf meine Freunde, die Jesus nicht kennen. Das verändert die Dringlichkeit von dem, dass sie Jesus kennenlernen müssen. Ich kann nicht sagen, mir ist das egal mit der Hölle. Ich kann das nicht aushalten, dass sie in Ewigkeit dort landen werden. Ich schaffe das nicht. Und das ist das, was Jesus auch für mich und für dich will. Weil er sagt, das ist das, wie es enden wird, wenn du Jesus nicht vertraust. Glaubst du das? Glaubst du an die Hölle? Ich will mit einem Vers aus 2. Petrus enden. Gott will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, vom falschen Weg umzukehren. Gott hat sich erstaunlicherweise dafür entschieden, dass er mich dafür benutzt und dass er dich dafür benutzt, dass Leute das mitbekommen, dass es Rettung gibt, dass es Hoffnung gibt. Ich hoffe, dass du dich dafür benutzen lässt. Ich hoffe, dass die nächste Woche eine Woche ist, wo du auf den Knien liegst und Gott anflehst und sagst, Gott, gib mir Weisheit, was ich sagen soll, damit meine Nachbarn nicht in die Hölle kommen. Gott, hilf mir, ich bin nicht gut mit Formulieren, aber du hast für mich Ideen, wie ich das machen kann, auf meine Art und Weise. Ich mag das sehr, ich muss das kurz zum Schluss sagen, ich mag das sehr, zwischendurch auf Feiern eingeladen zu werden, weil die Leute mir vorher sagen, ich möchte, dass die, meine Leute den Pastor kennenlernen und ich will, sie wollen, dass ich mit ihren Arbeitskollegen schnacke und so. Ich finde das klasse, weil es mir die Möglichkeit gibt, mit Leuten über Jesus zu sprechen, über Rettung zu sprechen. Also, ich will nur sagen, ich feiere gerne. Vielleicht ist das eine Option. Aber Gott hat mit dir Möglichkeiten, dass andere Leute Jesus kennenlernen. Das Entscheidende ist, wie ist dein Herz an dieser Stelle? Soweit.